Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Tag versuchen Menschen vom afrikanischen Kontinent aus über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Weil Krieg ist in ihrem Land, weil sie verfolgt werden oder einfach nur auf ein besseres Leben hoffen. Und regelmäßig sterben Menschen dabei. Um das zu verhindern, hat Ruben Neugebauer Sea-Watch mitgegründet. Eine Organisation, die versucht, Menschen, die flüchten auf dem Mittelmeer, aus Seenot zu retten. Wie er das genau macht und wie schwierig diese Aufgabe ist, vor allem auch politisch im Moment, das erzählt er uns jetzt selbst. Moin Ruben.
Moin.
Du bist im Moment in Deutschland, also du wohnst in Berlin, du arbeitest auch in Berlin, bist aber sehr viel unterwegs, natürlich auch am Mittelmeer, weil dein Schiff Sea-Watch da unterwegs ist, aber gerade im Moment nicht. Gerade im Moment darf es nicht eingesetzt werden. Es steht vor der Küste von Malta. Kannst du uns erklären, warum genau?
Genau, also das ist der Grund, warum ich gerade in Deutschland bin. Eigentlich wäre jetzt geplant gewesen, dass ich jetzt in diesem Moment auf See bin, im Einsatz zwischen Libyen und Italien eben, beziehungsweise Libyen und Europa, wo wir die letzten 3 Jahre Seenotrettung betrieben haben. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir eben dort auch Menschenrechtsbeobachtung betrieben haben. Und beides ist der Europäischen Union offenbar ein Dorn im Auge. Also es sieht im Moment so aus, dass wir in Malta festgesetzt sind mit fadenscheinigen Argumenten. Also es heißt dann, es geht irgendwie um Registrierungsfragen. In Wirklichkeit geht es aber eben darum, zu verhindern, dass die Zivilgesellschaft mitbekommt, was auf dem Mittelmeer passiert. Mhm. Neben unserem Schiff ist auch unser Aufklärungsflugzeug dort festgesetzt. Also es geht da ganz offensichtlich nicht um Papierkram, sondern es geht darum, das Mittelmeer zu einer menschenrechtsfreien Zone zu machen, und das ist ein Skandal.
Und die haben da tatsächlich die Macht, euch einfach zu stoppen. Also ihr könnt jetzt nicht einfach rausfahren oder wegfliegen. Was wird dann passieren?
Naja, es ist immer so, dass sowohl für das Flugzeug als auch für das Schiff braucht man quasi eine Clearance, also eine Freigabe, den Hafen bzw. den Flughafen zu verlassen. Wenn man die nicht hat, dann gibt es eben Möglichkeiten, uns direkt aufzubringen mit Polizei oder Militär. Von daher ist es nicht wirklich eine Option mit dem Flugzeug eh nicht, weil da müssen wir ja nach wenigen Stunden dann aufgrund des Sprits dann auch wieder zurückkommen irgendwann zum Flughafen. Mhm. Mit dem Schiff ist es so, dass wir wahrscheinlich gar nicht irgendwie rauskommen würden, wenn wir es denn jetzt probieren würden. Außerdem ist es eben so, dass wir uns ja an Recht und Gesetz halten. Also wir sind ja mittlerweile eigentlich der einzige Akteur auf dem Mittelmeer, der sich strikt an geltendes Recht hält. Und deswegen ist es eben jetzt auch so, dass so bitter das ist. Wir werden jetzt natürlich juristisch weiter dagegen vorgehen, dass wir da festgehalten werden, weil das aus unserer Sicht rechtswidrig ist, weil es eben keine Rechtsgrundlage gibt, uns da festzuhalten. Es ist so, dass der Flaggenstaat, die Niederlande, wo wir registriert sind.
Wo euer Schiff quasi auch drüber fährt.
Genau, wo das quasi angemeldet ist. Das ist wie wenn man ein Auto anmeldet, muss man ein Schiff halt auch anmelden. Da muss man dann irgendwie so ein paar Bedingungen erfüllen. Das ist dann so ähnlich wie TÜV, gibt es dann so eine Klassenprüfung für die Schiffe. Da sind wir gerade durch eine relativ aufwendige 5-Jahres-Kontrolle durchgekommen. Der Bericht der Niederlande über unser Schiff attestiert uns eben auch, dass wir allen Voraussetzungen gerecht werden, die es eben gibt, um dort die niederländische Flagge zu führen. Nichtsdestotrotz hält uns Malta jetzt mit fadenscheinigen Argumenten fest. Gleichzeitig hört man aber auch sonst nichts aus der EU. Also man hat schon auch so das Gefühl, dass Malta eben da jetzt die Seenotrettung im Namen der Europäischen Union verhindert.
Was könnte dahinter die Motivation sein? Du hast eben gesagt, dass möglicherweise Menschen dann weniger davon mitbekommen, was im Mittelmeer los ist. Aber eigentlich wissen wir ja, was im Mittelmeer los ist. Und das Einzige, was passiert ist, dass weniger Menschen gerettet werden. Oder sehe ich das falsch?
Das ist richtig. Und das ist genau das, was die Europäische Union letztendlich möchte. Sie möchte abschrecken. Sie möchte im Rahmen ihrer Abschottungspolitik eben auch Menschen sterben lassen auf dem Mittelmeer. Das ist auch ganz konkret passiert. Der Juni, also seit Juni werden ja zivile Rettungskräfte nochmal in besonderem Maße behindert. Und seither ist auch die italienische Küstenwache nicht mehr präsent dort. War der tödlichste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. Seit die Rettungskräfte jetzt quasi behindert werden, in dem Maß sind über 800 Menschen ums Leben gekommen, und vor allem ist die Sterblichkeitsrate massiv nach oben gegangen. Also es ist quasi so, dass wenn jetzt ein Boot mit 100 Leuten losfährt, dann sterben jetzt eben im Schnitt deutlich mehr, als das vorher der Fall war. Und die Motivation dahinter ist eben auch, dass man eben nicht sehen soll, was dort passiert. Natürlich kennt man die Bilder und natürlich weiß man, was passiert, aber ganz konkret 2 Beispiele. Es gab jetzt einen Pushback, also eine völkerrechtswidrige Aktion durch ein italienisches Schiff, wo ein italienisches Handelsschiff Menschen zurück nach Libyen gebracht hat, wo denen Folter droht, wo denen unrechtmäßige Haft und wesentlich Schlimmeres droht. Das ist eben ein Verstoß gegen das Seerecht und gegen die Genfer Flüchtlingskonvention und gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Das hätte man vielleicht gar nicht mitbekommen, wenn nicht zufällig ein ziviles Rettungsschiff in der Nähe gewesen wäre und den Funkspruch mitgeschnitten hätte. Mhm. Ein anderes Beispiel ist, dass die sogenannte libysche Küstenwache 3 Menschen auf einem Boot zurückgelassen hat, die eben nicht damit einverstanden waren, zurück nach Libyen gebracht zu werden. Die haben das Boot sogar noch zerstört und diese Leute quasi aktiv auf See zurückgelassen. Das kann man eigentlich nicht mehr anders betiteln, als dass das Mord ist. Und das wäre eben auch nirgends in den Medien gelandet, wenn nicht die Open Arms von unseren Kollegen von Proactiva dieses Boot, das da in Seenot geraten war, dann noch gefunden hätte und da eben auch noch eine Überlebende hätte bergen können. Diese Person wäre unter Garantie gestorben, wenn da nicht eben das Schiff von Proactiva Open Arms gewesen wäre, obwohl vorher die sogenannte libysche Küstenwache, die ja auch von der Bundesregierung unterstützt wird, dort vor Ort war und da quasi eine Rettung eigentlich gemacht hat. Also das ist wirklich auch nochmal ein Skandal und da geht es dann eben um beides. Da geht es eben zum einen darum, konkret Menschen aus Seenot zu retten und zum anderen aber auch das öffentlich zu machen, was da passiert und was da sozusagen die Handlanger von Europas Abschottungspolitik, die sogenannte libysche Küstenwache, treibt.
Mhm. Das heißt, es ist generell im Moment schwieriger, Menschen zu retten im Mittelmeer aus verschiedensten Gründen. Ein Grund ist ja auch, dass generell in europäischen Häfen es schwieriger geworden ist für Rettungsschiffe. Ne? Was habt ihr davon mitbekommen, abgesehen jetzt von der Geschichte mit Malta bei euch?
Ja, ich meine, es ist ja so, wir waren die Letzten, die noch in Italien anlanden konnten, bevor dann eben Salvini dort die Häfen dicht gemacht hat. Das war im Prinzip, was wir hätten nicht gedacht, dass er das tatsächlich durchzieht. Allerdings ist es eben so, dass Italien seit Jahren von der Europäischen Union im Stich gelassen wird. Es ist ja so, dass Italien sehr lange eine sehr humanitäre Politik gefahren hat da auf dem Mittelmeer. Mhm. Die damals die Rettungsmission Mare Nostrum, die über 100.000 Menschen das Leben gerettet hat, hat ja im Prinzip Italien im Alleingang gestemmt. Und auch die letzten Jahre war es so, dass die italienische Küstenwache neben der zivilen Rettungsflotte die einzige zuverlässige Rettungsflotte auf dem zentralen Mittelmeer war. Wir hatten ein fast freundschaftliches Verhältnis mit der italienischen Rettungsleitstelle und der italienischen Küstenwache, weil die da wirklich viel geleistet haben. Mhm. Das hat sich mit dem Regierungswechsel geändert. Und dafür haben halt eben die anderen europäischen Staaten eine ganz massive Mitverantwortung. Dieser ganze Rechtsruck, der gerade stattfindet, ist ja nicht ein italienisches Problem, sondern das ist ein europäisches Problem. Es ist ein Problem, dass wir uns von diesem Angstdiskurs die ganze Zeit treiben lassen, dass wir so Leuten wie hier dem Heimathorst dann immer zuhören und dem so viel Raum einräumen, dass irgendwie die AfD die ganze Zeit irgendwie in die Talkshows darf und man eigentlich überhaupt nicht über Lösungen, über konstruktive Lösungen redet, sondern die ganze Zeit nur über Abschottung. Und das hat dann halt ganz konkret auf dem Mittelmeer zu Folge, dass wir dann nicht mehr retten können und dass dann eben Leute sterben. Also diese Menschen, die da sterben, die gehen mit auf das Konto von Horst Seehofer.
Das heißt aber konkret, um mal zu euch zurückzukommen, eure Arbeit ist im Moment blockiert. Ihr könnt jetzt im Prinzip nichts machen als warten und zuschauen oder habt ihr euch auch nach Alternativen umgeschaut? Gibt es überhaupt Alternativen, sowas wie, weiß ich nicht, ein anderes Schiff mieten oder so?
Also es ist natürlich zum einen so, dass wir nicht nur warten und zuschauen, sondern auch rechtliche Schritte einleiten im Moment gegen Malta, gegen diese rechtswidrige Blockade von unserem Schiff. Und da erwarten wir eigentlich auch Support von der Bundesregierung. Wir sind eine deutsche Organisation, wir haben ein niederländisches Schiff. Das sind 2 Staaten, die da eben mitverantwortlich sind und von denen wir Unterstützung erwarten. Heiko Maas hat sich mittlerweile noch nicht mal dazu bereit erklärt, uns zu treffen, obwohl über 200.000 Menschen unterschrieben haben, eine Petition, dass sich Heiko Maas da für die Freigabe von diesen Schiffen einsetzen soll. Mittlerweile trifft er sich noch nicht mal mit uns im Moment so. Das ist das eine. Also da versuchen wir wirklich mit Hochdruck unser Schiff da aus dem Hafen rauszukriegen. Einfach deswegen, weil das ein sehr gut ausgestattetes Rettungsschiff ist, weil die Sea-Watch 3 eines der besten Rettungsschiffe ist, die es gibt auf dem Mittelmeer. Gleichzeitig schauen wir aber natürlich auch nach Alternativen. Ich war jetzt die letzte Woche in Spanien unterwegs, wo wir uns ein Schiff angeschaut haben, das dann leider nicht tauglich war, aber wir schauen da europaweit im Moment nach Alternativen und versuchen Schiffe zu finden, was auch jetzt eine Geschichte ist, die toll ist, ist, dass sich die ganzen verschiedenen Organisationen gerade irgendwie zusammenraufen und dass man versucht, gemeinsam irgendwie was zu starten. Also es gibt so ein Projekt Civil Fleet, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt wirklich gemeinsam so schnell wie möglich wieder Schiffe aufs Wasser bringen und da suchen wir gerade eben nach alternativen Schiffen. Gleichzeitig ist es gar nicht so einfach, weil das Einfachste ist immer, ein Schiff zu chartern eigentlich. Mhm. Bloß hat man ja jetzt gesehen, wie zivile Seenotrettung kriminalisiert kriminalisiert wird und was dann eben passiert. Und deswegen ist es eben im Moment gar nicht so einfach, dann auch jemanden zu finden, der uns ein Schiff verchartern würde. Deswegen läuft es jetzt wahrscheinlich darauf raus, dass wir eins kaufen müssen. Und das ist dann wieder extrem teuer und ist dann eben auch ein Prozess, der jetzt nicht in 3 Tagen abgeschlossen ist.
Klar. Wie viele Menschen hat Sea-Watch bislang schon retten können?
Also seit unserer Gründung 2015 waren wir an der Rettung von über 35.000 Menschen beteiligt.
Hast du da irgendwie was noch im Hinterkopf, wo du sagst, boah, das war eine besonders krasse Aktion, cool, dass wir das hinbekommen haben, oder vielleicht so auch eine deiner ersten Rettungen, weil das sind ja schon auch Erlebnisse, also zum Teil wirklich heftige Erlebnisse, die du da mitgenommen hast, aber jetzt eher sowas Positives, sowas, wo du sagst, boah, da habe ich gemerkt, da mache ich genau was Richtiges?
Also das Ding ist ja, dass die positiven und die negativen Sachen immer relativ nah beieinander liegen da auf See. Ich mache ein Beispiel, das war der erste Einsatz mit unserem Aufklärungsflugzeug Moonbird. Ich war da als Einsatzleiter an Bord. Wir hatten am Ostersonntag 2017 ein sinkendes Schlauchboot entdeckt. Da war das so, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir da das aus dem Flugzeug entdeckt haben, bereits 7 Menschen ertrunken sind. Mhm. Beziehungsweise während wir vor Ort waren, unter unseren Flügeln ertrunken sind. Mhm. Gleichzeitig war das so, dass dieses Boot wirklich in diesem Moment gesunken ist. Das heißt, da waren um die 100 Leute dann im Wasser und es war eben kein Rettungsschiff in der Nähe. Die einzigen, die irgendwo greifbar waren, war die Juventa von Jugend rettet, die mittlerweile im Übrigen beschlagnahmt ist und ihrer Arbeit nicht mehr nachkommen kann. Die waren aber auch 10 Meilen entfernt. Das heißt, die hätten keine Chance gehabt, dieses Boot zu entdecken selber. Aber dadurch, dass wir mit dem Flugzeug vor Ort waren, konnten wir die über Funk dann alarmieren. Und die haben dann wirklich alles getan, um die Leute zu retten, haben sehr schnell ihre Schnellboote losgeschickt. Und wir haben dann sozusagen zum einen aus der Luft beobachten müssen, wie unter uns Menschen konkret ertrinken. Und das ist ein ziemlich heftige Sache, wenn man irgendwie da jemanden zappeln sieht, sozusagen schwimmen sieht und der sich dann irgendwann nicht mehr bewegt. So, das ist was, da muss man dann auch erstmal irgendwie schlucken, wenn man da irgendwie im Flugzeug sitzt und eigentlich nichts tun kann, außer eben Rettung zu alarmieren. Gleichzeitig ist es eben so, dass auch die anderen über 100 Menschen, die auf diesem Boot waren, eben keine Chance gehabt hätten, wenn wir nicht in dem Moment vor Ort gewesen wären. Und diese über 100 Leute haben dann halt eben überlebt, weil Rettung dann eingeleitet worden ist, weil die Juventa dann da aufgeschlagen ist mit ihren Schnellbooten. Und das ist natürlich ein gutes Gefühl, wenn dann da tatsächlich was passiert und die dann entsprechend gerettet werden konnten.
Du sagst, da muss man erstmal schlucken, wenn unter dir Menschen ertrinken. Ich frage mich dann, wie machst du das alles? Wie steckst du das alles weg? Weil du hast ja auch ein extrem aufwendiges Leben. Also du bist vor Ort und rettest mit, bist zum Teil mit auf dem Schiff, bist mit im Flugzeug, fliegst das Flugzeug, machst viel PR, bist viel in der Welt unterwegs, hast nebenher noch einen Job als Fotograf, um ein bisschen Kohle zu verdienen. Wann kommst du zum Durchatmen? Wann schaffst du das überhaupt mal auch diese schlimmen Ereignisse, die du gerade geschildert hast, und das wird ja kein Einzelfall gewesen sein, zu verarbeiten?
Na, durchatmen ist tatsächlich selten. Trotzdem ist es so, dass wir die beste Crew der Welt haben und das eben so ist, dass wir ein total tolles Team haben und uns da gegenseitig im Team auch auffangen können. Es ist gleichzeitig auch so, dass wir eine professionelle Unterstützung haben. Also es gibt immer ein psychologisches Briefing und ein psychologisches Debriefing vor und nach der Mission. Also da ist explizit Zeit eingeräumt, um auch über solche Sachen zu sprechen, und das ist auch wichtig. Ja, und ansonsten ist es eben so, man versucht dann halt irgendwie unterwegs sich irgendwo mal Zeit zu nehmen, und wenn man irgendwo ist, also wenn wir jetzt uns in der Schweiz treffen mit der Schweizer Piloteninitiative, mit denen wir Moonbird gemeinsam betreiben und da eine Arbeitsbesprechung hat, dann kann man sich abends auch nochmal unter den Gleitschirm hängen und da kann man dann irgendwie auch ein bisschen den Kopf freikriegen.
Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen auf die Sea-Watch. Wie sieht so ein Schiff aus? Was habt ihr da an Bord alles für Möglichkeiten? Vielleicht kannst du einmal kurz mit ums rumgehen. Du hast gerade eben gesagt, das ist eins der best ausgestatteten Rettungsschiffe im Mittelmeer.
Genau, also wenn man sozusagen auf das Schiff kommt, kommt man da vom Achterdeck rauf. Da ist es so, das ist einfach eine große Decksfläche, die so gestaltet ist, dass wir dort aus Seenot gerettete Personen sich da aufhalten. aufhalten können. Die hatten Sonnendeck. Also so das, man muss sich so vorstellen, auf dem Mittelmeer hat es teilweise irgendwie relativ hohe Temperaturen und die Sonne brennt dann da einfach runter. Deswegen haben wir das überdacht. Mhm. Es gibt dort sanitäre Einrichtungen, wo sich die Menschen auch erstmal waschen können, was super wichtig ist, weil die teilweise dann so ein Gemisch von Seewasser, Benzin und sonstigem, was in dem Boot ist, irgendwie auf der Haut haben, was eben die Haut verätzt, wo die dann erstmal irgendwie dann auch duschen können. Dann kommen wir, wenn man geradeaus weiterläuft, in die sogenannte Recreation Area. Also wir haben dann quasi im Schiff einen Bereich, wo mehrere Betten stehen, wo insbesondere Frauen und Kinder oder eben Menschen, die besonders erschöpft sind, irgendwie dann auch ein richtiges Bett bekommen können. Und im direkten Anschluss dort ist unser Bordkrankenhaus, wo wir eben mehrere Behandlungsplätze für Intensivpatienten haben, also wo dann Ultraschall, EKG und so weiter rumhängt und sonstiges medizinisches Material vorhanden ist. Wenn man eine Treppe nach unten geht, dann ist der Cargo Hold dort. Dort haben wir Material zur Versorgung von den Menschen. Das ist jetzt zunehmend wichtiger, weil es ja so ist, dadurch, dass wir eben nicht mehr darauf zählen können, dass wir direkt, so wie es im Seerecht eigentlich auch vorgeschrieben ist, in einen sicheren Hafen fahren können, kann es eben passieren, dass wir Menschen auch möglicherweise mal länger an Bord haben. Da muss man natürlich vorhalten mit Nahrungsmitteln vor allem auch und anderen Dingen, die man dann zur Versorgung von den Menschen braucht. Hinter dem Bordkrankenhaus fängt dann der Bereich von den Kabinen an für die Crew. Wir haben überwiegend Doppelkabinen, wo man dann eben mit einem anderen Crewmitglied gemeinsam lebt, während den Missionen, die wir haben, die normalerweise dreiwöchig sind. Mhm. Ja, und ein Stock nach oben, da gibt es dann ein Büro, wo man ja im Prinzip einfach am Rechner arbeiten kann. Das ist auch zunehmend wichtig, weil wir ja mittlerweile nicht nur uns sozusagen mit einer Rettung beschäftigen, sondern auch, sagen wir mal, mit den Konsequenzen auch juristischer Natur. Deswegen ist es wichtig, dass wir über unsere Satellitenanlage dann eben da auch kommunizieren können. Wenn man dann rausgeht auf das nächste Oberdeck, dann sind wir auf dem Bootsdeck. Das ist super wichtig für uns. Wir haben da zwei spezialisierte Kräne, mit denen man so Schnellboote ins Wasser lassen kann. Die sind eigentlich die wichtigsten Einsatzmittel, die wir haben. Das sind so Schlauchboote mit einem festen Rumpf, wie man sie vielleicht von Greenpeace oder so kennt, mit denen wir eben erstmal an so ein Boot in Seenot sehr schnell ranfahren können. Unser großes Schiff ist verhältnismäßig langsam, aber mit diesen kleinen Booten können wir sehr schnell fahren. Das heißt, wenn wir einen Notruf kriegen, dann können wir erstmal eben ausreichend Rettungswesten auf die Schnellboote laden und dann eben sehr schnell zu dem Seenotfall fahren, die Leute schon mal mit Schwimmwesten ausstatten, also mit Rettungswesten, bis dann eben das Mutterschiff dann auch irgendwann dort ankommt. Und wenn man dann noch einmal nach oben geht, dann ist man auf der Brücke. Das ist der Arbeitsplatz von unserer Kapitänin, von der Pia. Da wird das Schiff gesteuert und da ist auch die Einsatzleitung dann, ja, da ist im Prinzip das Steuer und die Kommunikationszentrale vom Schiff.
Du sagst, es sind immer 3 Wochen Missionen, auf die ihr geht, aber Pia ist dann immer an Bord?
Wir haben mehrere KapitänInnen, die im Wechsel fahren. Wenn man jetzt eine Person hätte, die da immer an Bord ist, dann wird es vielleicht doch auch irgendwie zu viel werden und das wäre, glaube ich, nicht leistbar. Gleichzeitig ist es wichtig, dass da Kontinuität drin ist, weil so ein Schiff dann doch ein relativ großes Gerät ist, das man halt auch kennen muss.
Klar,
Was ich jetzt noch vergessen hatte, ist unten der Maschinenraum, wo wir unsere 2 Maschinen und mehrere Generatoren haben. Da muss man sich erstmal zurechtfinden. Das heißt, es gibt bestimmte Positionen auf dem Schiff, die dann zwar auch doppelt besetzt sind, aber wo sich die Leute dann eben regelmäßig abwechseln und wirklich regelmäßig auf dem Schiff dann auch sind.
Wie sieht dann so ein Tag auf dem Schiff aus, wenn du jetzt da unterwegs bist? Also fahrt ihr dann durch die Gegend und hofft darauf, ich meine, das Mittelmeer ist ja jetzt auch nicht total klein, Geflüchtete zu treffen, oder arbeitet ihr im besten Fall dann immer auch mit dem Flugzeug zusammen oder wie funktioniert das?
Genau, also was ich an der Stelle nochmal deutlich sagen möchte, im besten Fall ist niemand auf See, also im besten Fall ist da niemand in Seenot. Mhm. Im besten Fall müssen die Menschen gar nicht erst irgendwelche seeuntauglichen Boote besteigen, um irgendwie da hinzukommen, weil das ist ja eigentlich das Problem. Also wir sind eine Reaktion auf das Problem, dass dort Menschen in Seenot sind. Wir fahren dann da Patrouille zwischen Libyen und Europa. Es ist dann so, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir über Seenotfälle informiert werden. Wir haben den Ausguck Tag und Nacht besetzt, also sowohl das Radar als auch dann eben tagsüber Personen mit Ferngläsern, die eben konstant 360 Grad rundum im Auge behalten. Und es kommt immer wieder vor, dass wir tatsächlich Boote in Seenot auch einfach selber finden. In den allermeisten Fällen war es allerdings in der Vergangenheit so, dass wir von der Rettungsleitstelle in Rom dann eben Positionen genannt bekommen haben. Auch mit unserem Flugzeug haben wir sehr eng mit der Rettungsleitstelle zusammengearbeitet. Wenn wir eben ein Boot aus dem Flugzeug gesehen haben, dann haben wir das erstmal der Rettungsleitstelle benannt und die hat es dann an die Rettungsschiffe übergeben. Jetzt ist es so, dass die Rettungsleitstelle in Rom sich da zunehmend rauszieht und vor allem die sogenannte libysche Küstenwache das jetzt übernehmen soll. Und das ist halt ein Problem deswegen, weil diese Rettungsleitstelle nicht funktioniert. Mhm. Es ist regelmäßig so, dass da niemand erreichbar ist und dass dann auch eben nicht alles getan wird, um Menschen aus Seenot zu retten, sondern alles getan wird, um die Menschen nach Libyen zurückzubringen, weil das ist, was die Europäische Union von den Libyern möchte. Und da wird dann schon mal über Leichen gegangen. Also es gab mehrere Fälle, wo dann eben Menschen gestorben sind, obwohl die Position bekannt war, weil die libysche Küstenwache eben lieber versucht hat, das irgendwie selber mit ihren Booten, die sie haben, irgendwie zu leisten, die nicht dafür ausgestattet sind, Seenotrettung zu betreiben. Eigentlich und dann eben Rettungsschiffe, die vor Ort gewesen wären in der Nähe, gar nicht informiert wurden. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir eben unsere Flugzeuge auch am Start haben, beziehungsweise wieder an Start kriegen, dass wir mit Moonbird und dem Flugzeug Colibri von den Kollegen von Pilot Volontär eben wieder in die Luft kommen und dort dann eben dazu beitragen können, zum einen Boote in Seenot zu finden und zum anderen aber auch eben Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren, die da von Seiten der libyschen Küstenwache oder jetzt eben mittlerweile auch Handelsschiffen stattfinden.
Jetzt diskutieren Politiker, Experten schon länger darüber, wie man diese sogenannten Flüchtlingsströme eindämmen kann, wie man verhindern kann, dass Menschen nach Europa fliehen. Und es gibt auch Leute, die sagen, wir müssen Fluchtursachen in Afrika bekämpfen. Mhm. Was denkst du, wenn du das hörst?
Also zum einen ist es ja nicht falsch, sich darum zu kümmern, dass es Leuten weniger schlecht geht. Mhm. Da wäre schon mal ein Anfang, wenn Europa aufhören wird, den afrikanischen Kontinent auszubeuten an vielen Stellen. Und dann muss man sich aber ganz genau anschauen, was da auch verstanden wird unter Fluchtursachenbekämpfung. Also eine Sache, die zum Beispiel partiell unter Fluchtursachenbekämpfung läuft, ist dann, dass man in Niger die dortige Regierung oder das Regime damit ausstattet, dass die irgendwie besser ausgerüstet sind für den Grenzschutz. Dann stellen die da irgendwie auf den Routen, wo früher Menschen ganz legal sich bewegen konnten zwischen Niger und Libyen, stellen die plötzlich an die Wasserstellen in der Wüste irgendwelche Patrouillen, die dann Menschen kontrollieren. Da ist gerade eine super Reportage im Übrigen in der ARD-Mediathek, die ich sehr empfehlen kann dazu. Das ist ein Problem, das uns schon länger bekannt ist, dass eben die Schlepper dann jetzt halt ausweichen auf noch gefährlichere Routen und dadurch eben noch mehr Menschen in der Wüste sterben. Also das ist das, was Europa unter Fluchtursachenbekämpfung versteht. Mhm. Ich glaube, eine wesentlich effektivere Fluchtursachenbekämpfung wäre, wenn man eben verschiedenste koloniale und postkoloniale Ausbeutungsprozesse mal reflektieren würde und da was gegen unternehmen würde. Mich persönlich beschäftigen dann auch so Fragen wie der Klimawandel. So. Mhm. Da sind die Menschen, die da auf dem afrikanischen Kontinent davon am meisten betroffen sind, am wenigsten für verantwortlich. So. Und das sind Dinge, wo wir halt ran müssen. Das ist unangenehm. Das sind auch keine Lösungen, die man von jetzt auf gleich irgendwie schaffen kann. Aber wenn man eben mittelfristig was machen will, dann muss man an solche Themen halt auch ran. Dann muss man zum Beispiel auch über Überfischung, das ist so ein relativ bekanntes Beispiel, dann irgendwie sprechen von ja teils auch der europäischen Fangflotte. Solche Dinge sind es, an die man ran kann. Aber was glaube ich auch ganz wichtig ist und wo wir hier dringend drüber sprechen müssen, ist, dass es eben nicht nur um Fluchtursachenbekämpfung geht, sondern auch darüber, dass wir mal eine Versachlichung vom Diskurs über Migration hier bekommen. Also es ist ja so, der Diskurs über Migration ist komplett von Angst geprägt. Die Europäische Union hat überhaupt kein Konzept für Migration. Also es ist ja zum Beispiel auch so, dass egal, ob jemand jetzt flieht, weil er vor Bürgerkrieg flieht oder ob er tatsächlich migrieren möchte, weil er den legitimen Wunsch nach einem sicheren Leben hat. Mhm. Es gibt eigentlich nur das Asylrecht in Deutschland. Ein Migrationsrecht gibt es nicht in Deutschland und Europa. Und das ist eben ein Problem und darüber muss man eben sprechen. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, irgendwie Leute herzuholen mit Arbeitsvisa, weil ich frage mich dann auch immer irgendwie, wenn ich dann mal alt bin, wenn ich mir so die Demografie anschaue, dann weiß ich nicht irgendwie, wer sich dann mal in der Pflege um mich kümmern soll. Gleichzeitig werden irgendwie Leute abgeschoben, die irgendwie Ausbildungsplätze in dem Bereich haben. Also man muss da gar nicht so sehr nur über die Fluchtursachen sprechen, sondern eben auch über das, wie wir im Moment mit Migration umgehen. Und das ist halt eine totale Katastrophe.
Mhm. Du bist Mitbegründer von Sea-Watch. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Wie ist das Thema an dich rangekommen? Warum bist du da aktiv geworden?
Also tatsächlich war es ja nicht meine Idee, sondern die Idee von Harald Höppner. Mhm. Der hatte vor, ein Schiff zu kaufen. Ich hatte davon gehört, weil ich mich im Rahmen des 25 Jahre Mauerfall Jubiläums damit auseinandergesetzt hatte. Wir hatten dann ja da auch so ein bisschen rumüberlegt mit einer Gruppe, ob wir irgendwie da was machen können auf dem Mittelmeer. Und dann habe ich von einem Freund gehört, dass eben Harald da schon dran ist und dass der da dabei ist, ein Schiff zu kaufen. Und dann habe ich dem eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hier, ich bin jetzt kein Kapitän, aber ich kann vielleicht das Deck schrubben. Und eine halbe Stunde später hatte ich eine Antwort und eine Stunde später saß Harald bei mir im Büro und seither bin ich irgendwie bei Sea-Watch und mache das mehr oder minder Vollzeit.
Warum machst du das? Also was treibt dich da an? Weil es ist ja nicht dein Hauptberuf. Also du machst das ehrenamtlich, du verdienst also auch kein Geld damit. Warum liegt dir das so am Herzen, dass du da dein ganzes Leben mehr oder weniger investierst?
Ja, ich bin mega privilegiert. Also ich meine, ich bin in Deutschland geboren, das ist schon mal Glück. Ich habe da noch irgendwie relativ viele Chancen bekommen in meinem Leben. Ich konnte zum Beispiel studieren und habe einen Job letztendlich auch. Und das sind alles Privilegien und gleichzeitig beruht der Luxus, in dem ich hier leben kann, ganz stark auch auf Ausbeutung auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist das eine. Also ich habe da das Gefühl, dass wir da eine Verantwortung haben. Und das andere ist, dass ich natürlich einfach nicht dabei zugucken kann, ganz unabhängig darum, warum die Menschen in der Situation sind oder woher die kommen oder warum diese Situation besteht. Ich kann es nicht akzeptieren, dass an der europäischen Außengrenze jeden Tag Menschen sterben. Und da habe ich das Gefühl, dass wir da eine Verantwortung haben als EuropäerInnen, wenn wir was tun können, dann da auch was zu tun.
Hast du mal drüber nachgedacht, jetzt wo euch zunehmend Knüppel zwischen die Beine geworfen werden, was das Retten im Mittelmeer angeht, direkt nach Afrika zu gehen, da irgendwie in Richtung Entwicklungshilfe irgendwas zu machen und vielleicht versuchen zu verhindern, dass Menschen überhaupt sich auf diese ganze Schlepperroute auf den Weg machen?
Ja, ich glaube, da muss man nicht nach Afrika gehen, sondern da müssen wir hier beim Diskurs anfangen und da müssen wir gucken, dass wir hier wegkommen von so einem angstgetriebenen Diskurs, dass wir dazu kommen, dass man nicht immer nur mit Seehofer und der AfD redet. Wir haben im Moment eine Bewegung gestartet für sichere Häfen in Europa, die Seebrücke-Bewegung, die viele tausend Menschen fast jedes Wochenende und auch zwischendrin auf die Straße bringt, die eben sich für eine menschlichere Migrationspolitik und für sichere Häfen in Europa einsetzen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Sag mal so, ich bin auch besorgter Bürger. Ne? Als irgendwie hier Pegida angefangen hat rumzupöbeln, da haben alle irgendwie gesagt, hier die besorgten Bürger muss man ernst nehmen. Dabei ist das eigentlich eine Minderheit. Und ich glaube, wir haben sehr viele besorgte BürgerInnen und Bürger, die im Moment sehr besorgt sind darüber, wie schnell sich Europa von Menschenrechten verabschiedet. Menschenrechte war ja eigentlich mal so ein Konsens, auf den man sich geeinigt hatte. Im Moment diskutiert man wieder, ob man vielleicht doch Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken lassen soll. Und das ist der Punkt, wo ich glaube, dass es wichtig ist, sich zu engagieren und wo ich mich engagiere. Das spricht überhaupt nichts dagegen, auch auf dem afrikanischen Kontinent irgendwie was zu machen. Tatsächlich habe ich sehr viele FreundInnen, die auch auf dem afrikanischen Kontinent irgendwie was tun. Gleichzeitig ist es aber auch, finde ich, ein sehr fataler Glaube, zu glauben, dass es hier jetzt die Weißnasen braucht, die dann irgendwie auf den afrikanischen Kontinent gehen und da irgendwie Entwicklungshilfe leisten. Mhm. Was wir machen müssen, ist, wir müssen aufhören, die auszubeuten. Und wir müssen faire Chancen für Migration bieten und das machen wir von hier. Dafür brauchen jetzt nicht irgendwelche Kartoffeln irgendwie dann da irgendwie einen quasi ins Abenteuercamp nach Afrika. Also das ist nicht nötig. Wir müssen hier vor der eigenen Haustüre kehren.
Gehen wir doch mal so ein bisschen in den Diskurs rein, den du gerade auch angesprochen hast, der in Europa und in der Politik geführt wird, weil da gibt es ja auch durchaus Vorwürfe gegen euch und gegen andere NGOs zum Beispiel, dass ihr mit Schleppern zusammenarbeitet. Was entgegnest du da Menschen, wenn du sowas hörst?
Ja, das ist grundfalsch. Also das ist halt eine Kriminalisierungskampagne, die da gegen uns gefahren wird, die sich eigentlich auch relativ einfach widerlegen lässt. So, der erste Punkt ist Logik. Also es ist ja so, wir sind ja eine Reaktion auf ein Problem. Also wie sollen wir sozusagen dann dafür verantwortlich sein? Wir sind ja dort, weil dort Menschen völlig unabhängig von uns ertrunken sind, weil tatsächlich größtenteils skrupellose Schlepper im Prinzip Boote einfach rausgeschickt haben, die dort in Seenot geraten sind. Und wir reagieren ja auf dieses Problem.
Aber also, die Argumentation ist ja quasi so, dass wenn ihr nicht da wäret, werden möglicherweise weniger Leute sich aufs Mittelmeer trauen, weil die Schlepper sagen, ist gar kein Problem, das Boot ist nicht so toll, geht rein, ihr werdet sowieso nach ein paar Kilometern gerettet.
Ja, und das ist eben grundfalsch. Und das ist zum einen durch mehrere Studien statistisch widerlegt. Also die Oxford University in London hat da zum Beispiel eine ganz gute Studie rausgebracht, die einfach zeigt, dass die Zahlen, die losfahren, eben nicht davon abhängig sind, ob da jetzt Rettungskräfte, die professionell retten, vor Ort sind oder nicht, dass aber tatsächlich die Sterblichkeit massiv nach oben geht, also dass halt eben viel mehr sterben, wenn keine Rettungskräfte da sind. Mhm. Wir sind ja auch nicht die Ersten, die diesen Vorwurf zu hören kriegen. Denselben Vorwurf hat man damals zum Beispiel der italienischen Mission Mare Nostrum gemacht, die ja massiv Seenotrettung dort gefahren hat und da über 100.000 Menschen das Leben gerettet hat, wofür wir Italien auch sehr dankbar sind. Diese Mission wurde daraufhin auf europäischen Druck hin eingestellt, genau mit diesem schlicht falschen Argument. Das Ergebnis war, dass eben nicht weniger Menschen gekommen sind 2015, nachdem eben 2014 das eingestellt worden ist. Wir wissen alle, dass 2015 da ein Peak war in den Zahlen, obwohl da eben weniger Rettungskräfte dann vor Ort waren. Gleichzeitig sind aber deutlich mehr gestorben. Also das war eines der tödlichsten Jahre auf dem Mittelmeer. So, das ist das Ergebnis, das man denen dann eben hat. Und da gibt es eine ganz einfache logische Erklärung dafür. Das kann jeder zu Hause mal ausprobieren. Da geht man auf die Seite marinetraffic.com. Das ist für alle einsehbar. Da kann man schauen, welche Schiffe da gerade unterwegs sind vor der libyschen Küste. Und so ein Schlauchboot, das fährt locker irgendwie 40, 50 Meilen, wenn es sein muss. Mhm. Dabei gehen natürlich auch viele kaputt und viele Menschen ertrinken dann auch. Aber prinzipiell kann so ein Schlauchboot gut 40, 50 Meilen fahren. Wir hatten viele Schlauchboote auch bei 70 Meilen. Und wenn man dann so einen Streifen von 70 Meilen vor der libyschen Küste sich hernimmt, da hat man einen ganzen Haufen europäische Handelsschiffe, die da unterwegs sind, mhm, und auch sonstige Handelsschiffe, die eben an die Genfer Flüchtlingskonvention gebunden sind. Das heißt, wenn man sozusagen dieses sogenannte Pull-Faktor-Argument entkräften möchte, dann muss man da die Handelsschifffahrt verbieten, und das Mittelmeer ist eine sehr, sehr wichtige Handelsroute. Ich glaube, das wäre realpolitisch kaum umsetzbar. Also wenn man das machen würde, wenn man wirklich dafür sorgen würde, dass da gar kein Schiff mehr fährt, dann können wir darüber reden. Aber die paar Rettungsschiffe, die dann eben vor allem dort sind, um sich um die Boote zu kümmern, die eben konkret in Seenot geraten sind, die einen Motorausfall haben, die irgendwie am Sinken sind, dass die jetzt deswegen irgendwie da Leute sich auf den gefährlichen Weg machen. Also wenn man sich überlegt, wie viele Leute da trotzdem, auch obwohl Rettungskräfte da waren, noch gestorben sind. Die Leute kommen ja nicht, weil irgendwie, weil wir die eingeladen hätten oder weil da irgendein Sea-Watch-Rettungsschiff rumfährt, sondern die Leute kommen, weil sie einen Grund dafür haben. Und das Dritte ist, finde ich auch nochmal so ein moralisches Argument, dass man da irgendwie in Betracht ziehen muss. Mit derselben Argumentation müsste man die Bergwacht abschaffen. weil da kann man ja auch sagen, sowas geben sich die Leute selber in Gefahr. So, sind doch selber schuld, solche Bergsteiger, die da irgendwo hoch sind. Und was das den Sozialstaat wieder kostet, wenn sich da einer irgendwie das Bein bricht. So, am besten schickt man da irgendwie gar keinen Hubschrauber los, weil das wird ja dann nur andere anlocken, weil man ja quasi dann weiß, dass dann Rettung kommt. Oder ein Motorradfahrer, sowas begeben die sich in Gefahr. Vielleicht sollte man, wenn auf irgendeiner kurvigen Strecke ist, ein Motorradfahrer irgendwie zerlegt hat, ob man dann einen Rettungswagen losschicken sollte. Das ist eine völlig zynische Argumentation, aber genau das ist die Argumentation, die da uns gegenüber entgegengebracht wird.
Die geht ja noch zum Teil zumindest ein Stück weiter. Also es geht zum Teil auch in die Richtung, dass es den Vorwurf gibt, dass Schlepper quasi die Retter mitfinanzieren. Also dass Retter Geld dafür bekommen, wenn sie Flüchtlinge überreicht bekommen. Bis dahin, dass es sogar irgendwie an der Küste, an der libyschen Küste, Lichtzeichen gibt, mit denen die Flüchtlingsboote angelockt werden sollen. Also das wäre nochmal so ein anderer Dreh. Also quasi so ein finanzieller Aspekt, der da mit reinspielt.
Ja. Ja, auch das ist völlig absurd und relativ einfach widerlegbar, aber wie es halt immer so ist, wenn man mit Scheiße beworfen wird, dann bleibt halt was kleben so. Also es war ja so, dass diese Vorwürfe kamen ursprünglich von einem italienischen Staatsanwalt, der dann doch im italienischen Senat irgendwie klarstellen musste, dass er zwar behauptet hat, dass er Beweise hat, dass er aber tatsächlich nur Vermutungen hat und gar keine Beweise tatsächlich vorbringen konnte für diese Thesen, die er da in den Raum gestellt hat. Zum einen ist es so, was unsere Finanzierung angeht, wir sind rein spendenfinanziert. Das Einzige, was wir als größere, sagen wir mal, institutionelle Förderung haben, ist eine Förderung von der evangelischen Kirche in Deutschland, die uns großzügig unterstützt haben. Ansonsten ist alles überwiegend Kleinspenden unter 100 Euro. Klar gibt es auch ein paar größere dabei, aber so das Gros wird von Menschen wie dir und mir irgendwie erbracht. Mhm. Und das lässt sich auch einfach nachvollziehen. Also wir sind ja als gemeinnützige Organisation auch dazu verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Da ist das alles sehr nachvollziehbar. Da kann das Finanzamt, wenn es das interessiert, auch eine Steuerprüfung machen und dann müssen wir da die Bücher auf den Tisch packen und dann wird man da sehr schnell feststellen, dass da keine Schlepper-Einnahmen irgendwie dabei sind. Und das andere, was aber auch zeigt, wie absurd diese Vorwürfe teilweise sind, sind eben diese Lichtsignale. Also es wurde dann behauptet, ja, wir würden Lichtsignale an die libysche Küste geben, um diese Leute anzulocken. So. Mhm. Das ist erstmal eine Geschichte, die ist ja irgendwie eingängig, kann man sich so denken, okay, ja gut, okay, die sind da irgendwie und dann locken die vielleicht da die Leute an. Das Dumme ist, das haut allein schon geometrisch nicht hin. Das ist übrigens ein Vorwurf, den hat dann der damalige Innenminister Dömmes hier, hat den ungeprüft nachgeplappert und dann bleibt natürlich bei der Bevölkerung was hängen. Ne? Wenn es so ein Minister schon sagt so und so ein Staatsanwalt, dann wird da schon was dran sein. Mhm. Das Dumme ist, entweder glaubt halt dann ein Herr Dömmes hier, dass die Erde eine Scheibe ist oder er hat halt bewusst gelogen, weil dass wir da Lichtzeichen an die libysche Küste geben, haut halt allein schon von der Erdkrümmung her nicht hin. Wir halten uns außerhalb libyscher Territorialgewässer aus, das heißt mindestens 12 Meilen. Da kann sich jeder ausrechnen, was wir da für eine Masthöhe bräuchten, um an die libysche Küste Lichtzeichen geben zu können aufgrund der Erdkrümmung. Und dann kann man das mit unserer Masthöhe, die eben auch öffentlich verfügbar ist, kann man das vergleichen. Also es kann jeder zu Hause nachprüfen, ob es uns möglich ist, Lichtzeichen an die libysche Küste zu geben. Die Antwort ist nein.
Hast du selber schon mal irgendwie was mitbekommen davon, dass Leute dir gegenüber kritisch sind? Also dem, was ihr tut in deinem privaten Umfeld oder wenn du irgendwo auf einer Veranstaltung auftauchst oder sowas?
Ja, also wir hatten mal überlegt, die Morddrohung der Woche zu veröffentlichen. So, das ist sowas, das haben wir dann doch nicht gemacht. Aber also klar, wir sind damit täglich konfrontiert. Wir haben eine Trollbeauftragte bei Sea-Watch, die einen großartigen Job macht und immer sich mit diesen ganzen Hasskommentaren dann auseinandersetzt und guckt, ob man denen irgendwie noch was Sinnvolles antworten kann oder ob da Hopfen und Malz verloren ist. Aber im Wesentlichen ist es natürlich so, wir lassen uns davon nicht einschüchtern. Wir versuchen das nicht so sehr an uns ranzulassen und machen eben unser Ding weiter. Vor allem, weil wir eben auch glauben, und das zeigt jetzt eben auch nochmal ganz deutlich die Seebrücke-Bewegung, die jetzt die letzten Wochen ja wirklich schnell gewachsen ist, ist, dass wir eben nicht allein sind und dass man eben nicht nur die Pöbler hat. Und das ist immer so, das ist auch irgendwie empirisch bekannt, dass vor allem die Hater halt irgendwie kommentieren und die Leute, die das halt gut finden, eher nichts sagen. Jetzt mit der Seebrücke ist es eben so, dass zum ersten Mal auch viele von denen, die eben das richtig finden, dass es die Menschenrechte gibt, die hinter den Menschenrechten stehen und die wollen, dass Europa die Menschenrechte auch weiter einhält. Auf diese Grundrechte hat man sich mit gutem Grund geeinigt und da sollten sich ein paar Menschen in den europäischen Parlamenten und vor allem in den europäischen Regierungen auch nochmal an ihren Amtseid erinnern. Also Angela Merkel, Heiko Maas und auch Horst Seehofer haben auf die Verfassung geschworen. Die haben auch auf die Grundrechte geschworen, wo gleich an erster Stelle steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Mhm. Auf dem Mittelmeer ist die letzten Jahre die Würde des Menschen antastbar geworden. Und das ist ein Problem und da müssen wir ran.
Wie lange machst du da noch weiter, solange es das Problem Geflüchtete auf dem Mittelmeer gibt? Oder sagst du, irgendwann müssen da dann auch mal andere ran, weil das ist physisch und psychisch sehr anstrengend? Und eigentlich, habe ich gelesen, ist das Mittelmeer auch gar nicht der Raum, in dem du dich aufhalten wollen würdest, wenn du es nicht müsstest, schon rein klimatisch, ne?
Ja, also ich bin eher so ein Mensch für hohe Berge und Länder im Norden, wo es schön kühl ist, gerade jetzt. Ich kriege da immer Pickel am Mittelmeer. Das ist eigentlich nicht mein Ding, aber es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Im Moment werden wir da gebraucht und wir werden natürlich auch so lange weitermachen, wie das eben nötig ist und wie es uns eben möglich ist, da was zu machen. Klar ist es so, ich meine, ich bin das ja nicht allein. Wir haben ein großes Team und ich bin da auch sicherlich ersetzbar. Es kann durchaus sein, dass ich auch mal irgendwann dann umkippe und sage, so jetzt reicht es dann auch. Aber im Moment ist das nur nicht der Fall und im Moment machen wir da auf jeden Fall weiter.
Sea-Watch-Aktivist Ruben Neugebauer rettet Mittelmeer-Migranten in Seenot und war zu Gast hier in Dein Sonntag. Vielen lieben Dank und auf, dass ihr bald wieder auslaufen könnt. Tschüss, mach's gut.
Tschüss, vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Nova, Dein Sonntag.